wohl ein Abendmahlstisch bei den ersten Christen in den ersten beiden Jahrhunderten ausgesehen? Zum Beispiel bei den Christen in Jerusalem oder in Ephesus oder in Korinth oder in Rom. Wie hat wohl ein Abendmahlstisch ausgeschaut? Vielleicht so? Oder ähnlich wie hier, da ist zumindest echtes Brot und echte Trauben. Da kann man auch was riechen. Oder eher so. Ich glaube, die Abendmahlstische in den ersten beiden Jahrhunderten haben eher so wie der linke ausgeschaut. Das kann man aus den biblischen Aussagen über das Abendmahl schließen. In den Anfängen des Christentums feierte man das Abendmahl im Rahmen einer gemeinsamen Mahlzeit in Privathäusern. Von der ersten Gemeinde lesen wir in Apostelgeschichte 2, in den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Das Brotbrechen, das ist der Ausdruck für Abendmahl und das war in ein Mahl, in eine Mahlzeit integriert. Sie hielten das Mahl mit Freude und jeder hat dazu etwas mitgebracht. In Korinth war es auch so, sie trafen sich in Privathäusern zum Essen und feierten im Rahmen dieses Essens, im Rahmen dieser Mahlzeit, das Herrenmahl. Und auch hier war es so, dass jeder etwas mitgebracht hat. Und von daher stelle ich mir vor, die Abendmahlstische am Anfang des Christentums sahen so aus wie der linke Tisch hier. An welchen der beiden Tische würdest du lieber Abendmahl feiern? Am linken. Ja. Ich beschäftige mich zurzeit mit den Anfängen der Christenheit und frage, wie wurde damals Gemeinde gebaut? Und vor allem beschäftigt mich eine Frage, wie war das möglich, dass die Christen sich in den ersten beiden Jahrhunderten so schnell ausbreiten konnten? Das war ja enorm, wie sich das Christentum in den ersten zwei Jahrhunderten ausgebreitet hat. Sie hatten ja keine Gemeindehäuser, sie hatten keine Kirchen, sie konnten keine öffentlichen Veranstaltungen ausrichten. Mitte des dritten Jahrhunderts, berichtet Origenes, Massen kommen zum Glauben. Und das ohne Massenevangelisation. Historiker nehmen an, bis zur konstantinischen Wende um 312 gab es etwa 5-8% Christen im Römischen Reich. 5-8%, das ist etwa der gleiche Stand, den wir in Deutschland haben, wenn wir die Papierchristen mal abziehen. Das heißt, rund 5% der Bevölkerung nehmen am Leben einer Gemeinde teil. Da ist doch was stecken geblieben, das hat man schon im Römischen Reich. Und in der Tat, als das Christentum unter Kaiser Konstantin zur Staatsreligion wurde, erstarrte dieses dynamische Wachstum der Christen. Das heißt, aus kleinen, lebendigen Hausgemeinden, die sich immer wieder zu neuen Hausgemeinden teilten und multiplizierten, wurde die Institution Kirche. Und diese beiden Bilder machen eigentlich sehr schön deutlich, sie stehen für diese beiden Gegensätze. Sie machen diesen Kontrast deutlich. Aus einer fröhlichen Mahlfeier am Tisch in einem Privathaus wurde ein ernstes Ritual in einem sakralen Gebäude, das nur noch von besonders geweihten Leuten ausgeteilt werden durfte. Und diese beiden Bilder stehen für zwei grundverschiedene Ansätze von Gemeinde. Links lebendige Beziehungen in kleinen Lebensgemeinschaften, in denen Glaube und Leben geteilt wird. Und rechts formelle Gottesdienste, Rituale in sakralen Gebäuden, an denen einzelne Gläubige teilnehmen und danach wieder in ihr Privatleben zurückkehren. Ich möchte davon lernen, wie die Christen in den ersten Jahrhunderten gelebt haben und fragen, wie kann das heute bei uns gelebt werden? Wir müssen das nicht nachmachen, aber die Prinzipien verstehen und anwenden. Und ich beobachte, wie weltweit diese Prinzipien neu entdeckt werden und so wie damals enormes Wachstum plötzlich stattfindet. Und heute möchte ich fragen, im Blick auf das Abendmahl, welche Rolle hat eigentlich das Abendmahl dabei gespielt? Das Abendmahl war ein Gemeinschaftsmahl. Und bezeichnet sind schon mal die Worte, die im Zusammenhang mit Abendmahl in der Bibel auftauchen, nämlich zusammenkommen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 11 behandelt Paulus das Abendmahl und in diesem Zusammenhang kommt viermal das Wort zusammenkommen vor. Und auch die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, wenn davon berichtet wird, auch hier heißt es, sie kamen zusammen, täglich kamen sie zusammen. Also zusammenkommen ist häufig im Zusammenhang mit Abendmahl. Das heißt, die Christen damals gingen nicht in die Gemeinde, sie kamen zusammen. Das ist ein feiner, aber wesentlicher Unterschied, ob ich in die Gemeinde gehe oder ob wir zusammenkommen. Und bei der Jerusalemer Urgemeinde beobachten wir einen interessanten Zweiklang. Da heißt es, Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Diese 3000 Gläubigen, später waren es 5000, trafen sich also täglich im Tempel und täglich in den Häusern. Im Tempel beteten sie und lobten Gott. In den Häusern lebten sie Gemeinschaft beim Abendmahl. Wie kann Gemeindeleben mit 5000 Menschen gelebt werden? Die Urgemeinde hatte diesen Zweiklang, Tempel und Häuser. Es gibt dafür ein schönes Begriffspaar, Cell and Celebration. Zelle und Feier, Cell and Celebration. Diese beiden Pole oder dieser Zweiklang machte Gemeinde aus. In der kleinen Zelle, in den Häusern, lebten sie die Gemeinschaft beim Herrnmahl. Und im Tempel trafen sie sich zur Anbetung, da wurde gemeinsam Gott gefeiert. Cell and Celebration. Anfangs trafen sie sich sogar täglich. Später in den Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, trafen sie sich jeweils am ersten Tag der Woche zum Herrnmahl. In der evangelischen Gemeinschaft in Hartenrod hat ein Hauskreis dieses täglich ernst genommen und wörtlich genommen. Und die haben ihren Hauskreis dahingehend umgestellt, dass sie sich einmal im Monat täglich treffen. Also eine Woche im Monat treffen die sich jetzt täglich. Sie treffen sich also nicht mehr 14-tägig oder wöchentlich zu ihrem Hauskreis, sondern sie haben eine Hauskreiswoche und in dieser Woche treffen die sich jeden Abend. Das klingt vielleicht jetzt unmöglich, aber es geht. Man kann es organisieren und das klappt. Und sie freuen sich auf diese täglichen Treffen mit ihrem Hauskreis. Das heißt, sie leben wirklich eine Woche ganz eng zusammen und die Wirkung für diese Gruppe, für diesen Hauskreis ist enorm, sagen sie. Wir möchten das nicht mehr missen. Probiert es mal aus mit eurem Hauskreis. Hauskreiswoche, jeden Abend. Im Bericht der Apostelgeschichte ist mir eine interessante Formulierung aufgefallen. Kapitel 2, 42 bis 47 wieder das Leben der ersten Gemeinde beschrieben. Und da wird geschrieben, was die Gemeinde so geprägt hat und wie sie gelebt hat. Es war geprägt von der Lehre, von der Gemeinschaft, von der Mahlfeier, vom Gebet, von Zeichen und Wunder, Gütergemeinschaft, Versammlungen im Tempel und in den Häusern. Und am Ende dieses Berichts heißt es dann, und der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Das finde ich sehr interessant, diese Formulierung, die gerettet werden sollten. Das heißt, es kamen Leute hinzu oder der Herr fügte Leute hinzu, die noch nicht gerettet waren, die aber dann im Verlauf in diesen Gemeinschaften gerettet wurden, das heißt, die Jünger wurden. Wie könnte das ganz praktisch ausgesehen haben? Sie kamen vielleicht dazu, als die Gemeinde sich im Tempel getroffen hatte, die 5000, wenn sie da Gott gefeiert und angebetet haben. Aber sie nahmen auch teil an den Mahlfeiern in den Häusern, denn irgendwo müssen sie ja dann auch gelehrt werden. Und dadurch wurden sie gerettet. Das heißt, zu diesen häuslichen Treffen kamen Leute hinzu, die noch nicht gerettet waren, die aber gerettet werden sollten. Sie nahmen also schon teil an diesen häuslichen Treffen. Und es heißt, der Herr tat sie hinzu. Das heißt, es waren gemischte Gruppen. Da waren Christen und Leute dabei, die noch gerettet werden sollten. Und Gott hat Menschen hinzugefügt. Es gibt im Raum Hüttenberg einige missionarische Zellgruppen. Dort haben sich Christen zusammengetan und angefangen, systematisch für ganz konkrete Menschen aus ihrem Umfeld, aus ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Nachbarschaft zu beten, die noch nicht gläubig sind. Und diese Leute haben sich eine Liste gemacht mit diesen Namen der Menschen. Und jeder in dieser Gruppe hatte diese Liste. Und sie haben wochenlang für diese Menschen gebetet, teilweise sogar mit Fastenzeiten, dass jeder an einem Tag gefastet hat und diese Liste durchgebetet hat. Und dann ist das Erstaunliche passiert. Der Herr hat diese Menschen von der Liste hinzugefügt. Und jetzt sind in diesen Kleingruppen Christen und Nicht-Christen zusammen. Und sie teilen ihr Leben und ihren Glauben mit ihren Freunden. Und der Herr hat sie hinzugetan. Das ist das Faszinierende. Sie haben gebetet und der Herr hat sie dazugetan. Die waren selbst überrascht, dass sie wirklich gekommen sind. Die eine von ihren Nachbarn plötzlich sagte, ja, ich hätte Interesse mal in eure Gruppe zu kommen. Und bei diesen Treffen geht es ähnlich zu wie auf diesem Bild. Ein wesentliches Element ist die Tischgemeinschaft. Das gemeinsame Essen ist ein wesentliches Element von Gemeinschaft. Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat sich mit den Leuten zum Essen getroffen. Häufig sogar mit zwielichtigen Gestalten, mit Sündern, mit Prostituierten. Und die Christen nahmen das auf. Sie trafen sich täglich und dann später immer am ersten Tag der Woche abends zum gemeinsamen Essen. Tagsüber musste man ja arbeiten. Und Höhepunkt dieser Mahlzeit war dann die Mahlfeier. Das heißt, die Mahlfeier, das Abendmahl, war in das Essen integriert. Also nicht irgendwie ein separater Teil, sondern man hat das zusammen gemacht. Die Mahlfeier begann vermutlich mit dem Brotwort. Leib Christi für euch gegeben. Und dann hat der Hausherr das Brot gebrochen und verteilt durch die Reihen. Dann wurden die mitgebrachten Speisen gegessen. Und am Ende der Mahlzeit wurde dann der Segenskelch genommen und das Segensgebet gesprochen. Paulus deutet das an im 1. Korinther 10, den Kelch, den wir segnen. Und danach ging der Segenskelch oder der Kelch dann durch die Tischrunde. Und aus den Berichten der Apostelgeschichte wissen wir auch, dass bei diesen Mahlfeiern auch gelehrt wurde. Und das hat sich schon mal auch länger hingezogen. Da gibt es so eine Geschichte, wo es sehr, sehr lang geworden ist und einer eingeschlafen worden und aus dem Fenster gefallen ist. Also man muss sich vorstellen, die saßen so zusammen beim Essen. Dann war vielleicht ein Apostel da oder ein Lehrer da, der hat dann gelehrt. Sie haben zugehört, haben diskutiert. Das war nicht Predigt, so einer spricht von, die anderen hören alle zu. Das war Dialog. Und wir wissen ja auch vom Lernen her, das ist ja viel intensiver, wenn wir was im Dialog gemeinsam erarbeiten. Es wurde dabei gegessen und dann wurde das Abendmahl gefeiert. Man hat füreinander gebetet, sich gesegnet. So etwa kann man sich das vorstellen. Das Abendmahl hatte für die Christen also einen starken gemeinschaftlichen Aspekt. Und im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 11, spricht Paulus einen Missstand an im Blick auf die Mahlfeier. Er schreibt, wenn ihr zusammenkommt, ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu feiern, und das aus zwei Gründen, schreibt Paulus. Einmal sagt er, es gibt verschiedene Lager bei euch in der Gemeinde, es gibt Parteiungen, und sie haben nicht aufeinander gewartet, wenn sie zur Mahlfeier zusammengekommen sind. Da waren die Reichen, die mussten nicht so lange arbeiten oder gar nicht arbeiten, die brachten reichlich Essen und Wein mit, aber sie konnten nicht abwarten, bis die anderen auch alle da waren, die vielleicht länger arbeiten mussten, weil sie Sklaven waren, und so haben sie schon mal angefangen zu essen. Und wenn dann die Ärmeln dazu kamen, dann waren die Reichen schon satt und teilweise schon betrunken, schreibt Paulus. Und der Paulus schreibt, mit diesem egoistischen Verhalten verachtet ihr die Gemeinde. Und das ist ein für das Herrenmahl unwürdiges Verhalten, was er hier tut. Er sagt, das ist kein Herrenmahl, was er hier macht. Und noch schlimmer, er sagt, wenn ihr so das Herrenmahl feiert, dann feiert ihr es euch zum Gericht. Worum geht's hier? Wir müssen gar nicht auf das Verhalten im Einzelnen schauen, sondern es geht um die Haltung, die dort an den Tag gelegt wurde. Nämlich hinter dieser Haltung oder hinter diesem Verhalten ist eine individualistische, bedürfnisorientierte Haltung. Da geht's mir nicht um die Gemeinschaft, um das Herrenmahl oder Abendmahl, sondern da geht's mir um meine eigenen Bedürfnisse. Es geht nicht um die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Es ging um Lagerdenken, um Interessengruppen, wir und die anderen, mit denen will man nichts zu tun haben, mit denen ja. Man hat sich abgegrenzt und meidet bestimmte Gruppen. Und es ging nur um die eigenen Bedürfnisse. Und Paulus kritisiert das sehr scharf und er sagt, wenn es dir nur um deine eigenen Bedürfnisse, um deine eigene Frömmigkeit geht, wenn man nicht die Gemeinschaft mit den anderen sucht und sich innerlich und auch äußerlich abgrenzt, dann ist das kein Abendmahl, sagt Paulus. Im Gegenteil, dann wird das Abendmahl zur Gerichtsveranstaltung. Da ist es sehr hart. Er sagt, dann nehmt ihr euch das Abendmahl zum Gericht, wenn ihr es in dieser Haltung einnimmt. Denn das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Es stiftet Gemeinschaft, wie wir gleich sehen werden, und ist daher ohne Gemeinschaft gar nicht denkbar. Denn ein Kapitel vorher schreibt Paulus, was beim Abendmahl geschieht. 1. Korinther 10. Da sagt er, der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht Gemeinschaft mit dem Blut des Christus? Das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, wenn wir alle nehmen an dem einen Brot. Was geschieht also beim Abendmahl? Wir nehmen teil von diesem einen Brot. Und wir haben hier ein Brotleib lieben, sehr schön. Kann man sich das so anschauen. Das ist also ein Brot. Und Paulus meint jetzt bei diesem Brot nicht das Brot aus Mehl und Wasser, sondern er meint Christus. Wir nehmen teil an Christus. Wir nehmen also Christus in uns auf. Und indem wir Christus in uns aufnehmen, werden wir selbst zum Leib Christi. Er sagt, ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn, oder auch können auch sagen, weil wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das Abendmahl ist also ein geistliches Geschehen. Wir haben Anteil an Christus und wir haben Gemeinschaft mit Christus und das ist mehr als eine symbolische Handlung. So wie die Teilnahme am heidnischen Opferkult auch keine symbolische Handlung war. Dann hätte Paulus sagen können, ja, da könnt ihr hingehen, ist alles nur symbolisch. Nein, Paulus sagt in diesem Zusammenhang, wenn ihr an diesem heidnischen Götzenopfern teilnehmt, habt ihr Gemeinschaft mit den Dämonen. Und wenn ihr am Herrnmahl teilnehmt, habt ihr Gemeinschaft mit Christus, mit der unsichtbaren Wirklichkeit. Wir haben also beim Abendmahl Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus. Und das macht uns zu seinem Leib. Das heißt, wir werden sein Leib. In Kapitel 12, Vers 27 schreibt Paulus weiter, ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied daran. Und weiter schreibt er in Kapitel 12, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit dem einen Geist getränkt worden. Sehr interessant, die beiden Sakramente, Taufe und Abendmahl, machen uns zum Leib Christi. Das ist für uns ungewöhnlich in der Regel, weil wir empfinden diese beiden Sakramente, die Taufe und das Abendmahl, als etwas sehr Persönliches, fromme, eine sehr persönliche geistliche Erfahrung für uns selber, individuell. Die Bibel sieht das anders. Für sie ist Taufe und Abendmahl eine gemeinschaftsstiftende Erfahrung. Beides macht uns nämlich zum Leib Christi. Und eine weitere Beobachtung gibt es in diesen beiden Stellen. In Kapitel 11 und Kapitel 12 geht es jeweils um die Vielfalt. Beim Verweis auf das Abendmahl in Kapitel 10 sagt Paulus, die vielen, also die Vielfalt der Gemeinde. Und in Kapitel 12 nennt er diese Vielfalt. Er sagt, die Juden und die Griechen, die Sklaven und die Freien. Es geht also um die Vielfalt. Die vielfältigen Typen in Korinth, die es da auch offenbar gab, die Starken und die Schwachen, die ganz unterschiedlichen Frömmigkeitstypen, die es auch teilweise schwer miteinander hatten, die sich vielleicht auch gegenseitig den richtigen Glauben abgesprochen haben. Diese Vielfalt wird Leib Christi. Das Abendmahl macht uns zur Gemeinde. Nicht wir werden Gemeinde, weil wir entschließen, so, wir werden jetzt Gemeinde. Wir sind jetzt Gemeinde auf unseren eigenen Entschluss, weil wir uns vielleicht zusammentun mit Leuten, die uns gerade liegen oder die wir mögen. Nicht wir machen Gemeinde, sondern Christus macht uns zur Gemeinde, zu seinem Leib. Viele total unterschiedliche Menschen, die dieses eine Brot essen, bekommen Anteil an Christus. Und diese vielen unterschiedlichen Menschen werden dadurch zum realen Leib Christi in dieser Welt. Christus ist also in dieser Welt präsent durch seinen Leib und das sind wir. Wenn wir also nachher gleich beim Abendmahl Brot und Wein aufnehmen, dann nehmen wir zu einem Christus in uns auf und wir werden dadurch zu seinem Leib. Macht euch das doch mal dann beim Abendmahl bewusst, was hier geschieht. Und geht mit dem Bewusstsein, wir sind Leib Christi hier in Heuchelheim. Diese Gemeinde hier ist Leib Christi hier am Ort. Und ich bin ein Teil davon. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns? Welche Folgen hat das für unser Verständnis von Gemeinde, für unseren Umgang miteinander? Da geht es zunächst einmal um die Erkenntnis, diese Gemeinde ist Leib Christi. Auch wenn es an dieser Gemeinde vielleicht das ein oder andere auszusetzen gibt und zu kritisieren, da ist nicht alles perfekt. Trotzdem ist sie Leib Christi, weil es nicht von uns abhängt. Du und ich, wir Einzelnen sind Leib Christi. Wir, die vielen, mit unseren vielen Unterschieden, mit den unterschiedlichen Ansichten, die allein in diesem Raum sitzen, mit den unterschiedlichen theologischen Erkenntnissen, mit den unterschiedlichsten Geschmäckern, alte und junge, alteingesessene und neue Gemeindeglieder, Familien, Alleinstehende, wir alle, die vielen, Wir werden durch das Abendmahl zum Leib Christi. Auf ganz geheimnisvolle Weise werden wir miteinander verbunden, weil Christus in uns ist. Und wie ist das jetzt wieder mit diesem Tisch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Christen in Korinth an einem Tisch zusammengesaßen und dort Abendmahl gefeiert haben. Dann wären es wenig gewesen in Korinth, wenn Paulus da einige Jahre gearbeitet hat. Genauso war es möglich, dass alle 5000 in Jerusalem an einem Tisch zusammen Abendmahl gefeiert haben. Das geht nicht. Sie feierten das Mahl in den Häusern, in kleinen Hausgemeinschaften. Und diese vielen kleinen Hausgemeinschaften, man kann das immer ausrechnen, wenn man sagt, so 12 bis 20 in einer Hausgemeinschaft, maximal 5000, wie viele das dann waren. Diese vielen kleinen Zellen bildeten den Leib Jesu in Jerusalem. Und ein Körper besteht ja auch aus Zellen. Das könnte auch so hier in Heuchelheim sein. Das heißt, es ist keine Spaltung und kein Gegensatz, wenn das Abendmahl in kleinen Kreisen, in kleinen Zellen, in kleinen Hausgemeinden gefeiert wird, in kleinen Tischgemeinden. Es ist kein Gegensatz, keine Abspaltung, keine Separierung, sondern es ist eine Form von Leben der Gemeinde. Wir sind trotzdem alle Leib Christi, weil wir alle Anteil an Christus haben. Mir gefällt dieses Begriffspaar sehr schön. Cell and Celebration, Zelle und Feier. Und ich könnte mir vorstellen, dass so auch Gemeinde im 21. Jahrhundert gehen kann. Aber jetzt wollen wir zunächst Abendmahl feiern.